Guten Morgen, liebe Gemeinde in Neunkirchen, liebe Sommerkirchengemeinde in Neunkirchen. Wir sind heute drin geblieben. Wir hatten heute Morgen um 8 Uhr einfach Angst, dass wir alle von den Stühlen geblasen werden. Wenn ich eure Frisuren so sehe, dann bestätigt sich das, dass der Wind zugenommen hat draußen. Aber ihr seht alle sehr gut aus. Könnt bleiben. Das war der Grund, weshalb wir heute hier sind. Aber es soll uns nicht die Freude am Gottesdienst nehmen, den wir miteinander gemeinsam feiern dürfen. Und vielen Dank auch dem Posaunenchor, dass ihr uns so schon so schön und wunderbar eingestimmt habt. Das ist ganz wertvoll. Danke dafür. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund und seine Treue ewig hält und der niemals aufgibt, was er geschaffen hat, nämlich dich und mich und diese Welt. So dürfen wir heute Morgen Gottesdienst feiern, liebe Gemeinde. Amen dazu. Erstes Bild bitte, liebe Gemeinde. Was ist eine Komfortzone? Wir sehen das hier, das ist der Till Theis. Letztes Wochenende waren wir in der Rhön mit vielen jungen Leuten und sind an der Steinwand gewesen. Die Steinwand ist eine Felsformation in der Rhön, 25 bis 28 Meter hoch, ungefähr 100 Meter lang. Und da sind die jungen Leute seilgesichert hochgeklettert. Elias, du kannst das sicherlich freudestrahlend nicken, guckt in sein Gesicht. Also Elias, der hatte alle Routen genommen in einer ganz tollen Eleganz und die Marika hat mitgesichert. Ich weiß nicht, wer noch dabei war von den Leuten, die hier sind. Das war ganz beeindruckend. Und während die anderen so im Fels klebten und versuchten, vorwärts zu kommen, saß der Till also da ganz gemütlich und mitten im Fels und man merkte einfach, der Kerl fühlt sich da wohl. Das ist die Gruppe, die da war. Wir haben uns da alle wohl gefühlt. Also eine Komfortzone, das ist eigentlich sowas wie unser Zuhause. So wie der Till sich da zu Hause gefühlt hat im Fels, so fühlen wir uns, wenn wir in der Komfortzone sind, einfach zu Hause. Das ist mein Zimmer oder mein berufliches Umfeld, mein CVJM, meine Kirche, meine Gemeinschaft. Da kenne ich mich aus, da kenne ich Leute, da habe ich mein Netzwerk. Und diese Umgebungen, die geben mir Sicherheit und Geborgenheit. In meiner Komfortzone habe ich keine Angst. Hier kenne ich mich aus. Und am liebsten würde ich immer in dieser Komfortzone bleiben, weil es da so schön ist. Aber so ist das Leben nicht. Manchmal müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Und die jungen Leute haben es geschafft. Ich war so der Betriebsopa letztes Wochenende, zu sagen, Christoph, geh doch mal zur Abseilstation. Lass dich mal abseilen. Und dann gehen sie da oben über die Kante und der Bastian Stünd, der saß da mit einem leichten Grinsen. Der konnte leicht lächeln, weil er alles gut abgesichert hatte. Und sagt, Christoph, du musst jetzt da über die Kante gehen, du musst dich jetzt locker nach hinten fallen lassen. Das war komplett außerhalb meiner Komfortzone. Und das ging nicht nur mir so, das haben auch die jungen Leute gemacht. Also hier sehen Sie mal Bilder von 25 bis 28 Meter hohen Felsen, wo die jungen Mädchen und jungen Jungen sich abgeseilt haben, nachdem sie diesen Fels hochgeklettert sind. Also da kann man nur staunen, wie Menschen bereit sind, auch ihre Komfortzone zu verlassen und da was beizulernen. Danke, Simon. Manchmal müssen und dürfen wir unsere Komfortzone verlassen. Das kann sein, dass das in den nächsten 3 Tagen wieder für viele hier, einige hier unter uns eintritt. Ich muss das einfach erwähnen. Aber nein, die Schulen sind nicht abgebrannt. Am Mittwoch geht es wieder los. Und es gibt sogar eine unter uns, die kenne ich ganz persönlich, die Theresa. Die darf am Donnerstag ihren ersten Schultag erleben. Also die verlässt auch ihre Komfortzone, die geht vom Kindergarten weg, da ist sie rausgeschmissen worden und jetzt in die Schule. Eine Kündigung bedeutet, ich verlasse meine Komfortzone. Wenn ich meinen Arbeitsplatz wechsle, wenn ich in die Rente gehe, das ist ein Verlassen der Komfortzone. Auch wenn es von draußen, außen vielleicht etwas anders aussieht, aber die Umstellung ist einfach zu meistern. Eine Krankheit bringt mich dazu, meine Komfortzone zu verlassen, ohne dass ich vielleicht selber geplant habe. Oder ich merke, dass Gott etwas ganz Bestimmtes von mir will. Und ich wehre mich laufend dagegen, weil ich genau weiß, das bringt mich außerhalb meiner Komfortzone. Die eigene Komfortzone verlassen bedeutet, sich auf den Weg machen, aufbrechen ins Ungewisse, neue Schritte wagen. So nach dem Motto, wenn ich andere Ufer kennenlernen will, dann muss ich meinen Hafen verlassen. Sonst klappt das nicht. Aber das kostet Überwindung. Überwindung, die ich versucht habe, mit diesen Bildern deutlich zu machen. Eigentlich wollte ich einen Freiwilligen durch einen Parcours draußen führen mit verbundenen Augen. Aber das können wir hier drin nicht machen, weil ihr das alle nicht seht. Aber darum geht's. Die Komfortzone zu verlassen, sich auf unbekanntes Terrain und Gebiet bewegen. Wie gehen wir damit um? Lasst uns am Anfang Gott loben mit dem Lied "Lobe den Herrn".
Was ist wahrer Glaube? Wie können wir definieren und erklären, was einen echten Glauben ausmacht? Der Heidelberger Katechismus gibt in der Frage 21 folgende Antwort. Wahrer Glaube ist eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat. Abrahams Glaube war vorbildlich. Er glaubte Gott und machte sich auf den Weg. Das ist nichts anderes als ein radikaler Aufbruch ins völlig Ungewisse, angetrieben von purem Gottvertrauen. Der Hebräerbrief beschreibt seinen Glauben sehr eindrücklich. Hören wir auf Verse aus dem 11. Kapitel. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnt in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Bitte heben Sie sich zum Gebet. Guter Gott, du bist der Ursprung und das Ziel unseres Lebens. Du rufst uns, wie du einst Abraham gerufen hast, aufzubrechen in ein Land, das wir oft noch nicht sehen. Stärke unseren Glauben, wenn Zweifel laut werden. Schenke uns die tiefe Zuversicht, dass du da bist, auch wenn unsere Augen deine Wege nicht erkennen können. Lass uns aus deinen Zusagen leben. Gib uns die Standhaftigkeit, unseren Alltag mit dir zu gehen, in kleinen Schritten, im Vertrauen auf deine treue Hand. Erleuchte unseren Weg, wenn er im Nebel liegt. Lass uns auf die Stadt warten, deren Baumeister und Schöpfer du selbst bist. Und wenn wir müde werden im Laufe des Lebens, lichte unseren Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Ich lese das 60-Sekunden-Bekenntnis auf den Punkt. Ich glaube an Gott. Er ist der Chef des Ganzen. Kein ferner Geist, sondern mein Vater. Der Designer des Universums. Er kennt meinen Namen und er feiert mich, wie ich bin. Ich glaube an Jesus, Gott auf Augenhöhe, mitten im Dreck, mitten im Leben. Er hat die Außenseiter gesucht. Er hat meinen Mist ans Kreuz genagelt. Der Tod hat gegen ihn verloren. Er ist mein Anker, mein Retter, mein Aufwind. Ich glaube an den Heiligen Geist, Gottes unsichtbare Kraft im Hier und Jetzt, mein innerer Kompass, der Mutmacher, wenn ich zweifle, der Tröster, wenn ich down bin. Ich glaube an uns als Kirche, die nicht perfekt ist, aber zusammenhält. Ich glaube, dass mein Leben einen Sinn hat und dass am Ende die Liebe gewinnt. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz und wir singen.
Thank you.
Oh, das ist mir jetzt echt unangenehm. Da muss ich unbedingt dran gehen. Habt ihr einen Moment Zeit? Sorry, ist mir echt, also, boah. Hallo? Ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich bin hier im Gottesdienst, ich predige. Ist wichtig? Wie, was? Wie, echt? Nee. Alles mitnehmen. Ja, aber... Okay, und wohin? Hä? Entschuldigung, aber ich habe jetzt echt, ich kann da echt nicht drauf antworten, Moment. Kann ich dich nach dem Gottesdienst nochmal anrufen? Das ist ja ein hohes Risiko, da muss ich echt drüber nachdenken. Ja, okay, ich melde mich. Ciao. Tut mir echt leid, also normalerweise bin ich zu Hause immer derjenige, der darauf achtet, dass die Handys beim Essen aus sind. Das ist mir echt unangenehm. Ja. Aber echt jetzt, das hättet ihr mal hören müssen. Das hättet ihr echt mal hören müssen. Ich bin jetzt 75 Jahre alt, ja, und hab's geschafft. Mein Leben ist im Reinen. Mein Haus ist abbezahlt, mein Garten ist gepflegt, meine Rente ist sicher und ich wohne in Ur in Chaldea. Das ist die Metropole der Moderne. Das ist nicht so ein Kaff wie Neunkirchen. Oder Altenseelbach hinterm Gewölbe soll es ja auch geben. Ne? Zeppenfeld, auch wieder Stein, Onnerecke, das ist ja ganz dunkel. Salchendorf, du liebe Zeit, worüber reden wir hier? Ich wohne in Ur in Chaldea. Highspeed-WLAN. Kultur vor der Haustür, Operettenhaus, Musicalhaus, alles da. Fließend Wasser, sichere Mauern. Ha, meine Garage, die ist richtig wertvoll gefüllt. Da läuft ans Wasser hoch und runter. Mein Pool immer voll. Meine Firma, die läuft immer noch fantastisch. Die habe ich so gut aufgestellt, die trägt mich heute noch. Wir können uns vor Aufträgen kaum retten. Läuft einfach super. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier auch noch super sitzt. Ja. Ja, sorry, ich hatte mich gar nicht vorgestellt. Ach, mein Name ist Abraham. Und mein Leben läuft im Autopiloten. Also man könnte eigentlich sagen, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, das ist die perfekte Komfortzone. Richtig gut. Ich wache morgens auf und alles ist easy. Läuft. Und jetzt dieser Anruf. Echt jetzt. Da war Gott in der Leitung. Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, dass Gott in eurer Leitung ist und direkt zu euch spricht? Gibt's ja manchmal, ne? Keine WhatsApp-Nachricht, kein sanftes Klopfen, ein Anruf auf meinem Handy, habt ihr gerade live miterlebt. Da musste ich drangehen, als da Gott stand, dachte ich, jetzt muss ich kurz mal drangehen. Ne? Aber ich rufe ihn ja gleich zurück. Und er hat nicht gesagt, Christoph, alles klar, ich wollte dir nur sagen, mach dir es gemütlich, mach weiter so, alles gut bei dir. Nein, diese Stimme hat zwei Worte gesagt und die haben alles zum Einsturz gebracht. Der sagt zu mir, Christoph, geh raus. Geh fort aus deinem Land. Pach, ihr habt ja erlebt, wie mich das getroffen hat. Ich war sprachlos. Geh fort von deiner Verwandtschaft. Geh fort aus deines Vaters Haus. Gott verlangt nicht irgendeinen Frühjahrsputz von mir. Das ging ja noch. Nein, was Gott hier will, ist die radikale Entwurzelung. Weg. Er verlangt doch tatsächlich, dass ich mein Sicherheitsnetz durchschneide und alle Kontakte lösche. Ich soll mein Haus verlassen, dessen Wände mich beschützen, das ich aufgebaut habe, wo mein Herzblut drinsteckt. Mein soziales Netzwerk, einfach alles. Meine Gemeinde, an der ich hänge. Okay, ihr habt das ja mitbekommen. Dann habe ich gefragt, wohin soll es denn gehen? Wohin soll es denn gehen? Und die Antwort, also man könnte sagen, die Antwort ist der Albtraum eines jeden deutschen Reisebüros. Gott sagt nicht nach Kanaan oder nach Mallorca, in die Dolomiten, all inclusive, an den Strand, Reihe 1. Nein, hier ist seine Zieleingabe. In das Land, das ich dir zeigen werde. Geh das Land, das ich dir zeigen werde. Geben Sie das mal ins Navi ein. Der lacht sich kaputt. Das heißt, pack die Koffer für ein Ziel, das du nicht kennst. Tausch die Google Maps Sicherheit gegen das pure Vertrauen. Keine Route, kein GPS, Keine Hotelbewertung auf TripAdvisor, nur ein Versprechen im Gepäck. Nur ein Versprechen. Da schaltet mein Gehirn aus. Da feuert die Panik in mir. Ey, du bist 75. Du hast Knie. Du hast Rücken. Du hast Prostata. Da draußen sind Räuber. Da draußen gibt es kein Netz. Hier in Ur, da bin ich sicher. Da kenne ich mich aus. Was soll das? Und dann, das war die Härte, das habt ihr gar nicht mitbekommen. Dann hat er noch gesagt, und Christoph, oder Abraham, sorry, scheiße Abraham, ich will dich zum großen Volk machen. Echt jetzt? Man hat es nicht geschnallt? Ich bin 75, da läuft nichts mehr. Und meine Frau ist auch uralt. Die konnte noch nie Kinder kriegen. Wie soll ich denn biologisch ein großes Volk werden? Also mal ehrlich. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Würdet ihr nach so einem Telefonat alle Zelte abbrechen und in ein Land gehen, das ihr nicht kennt, mit einer Verheißung, die absolut unrealistisch ist, nur weil Gott es verspricht, würdest du dich aufmachen und gehen? Wer würde sich aufmachen und sofort gehen? Das hatte ich eigentlich im Siegerland ein paar Hände erwartet. Ich würde nicht aufmachen und mich gehen und gehen. Ganz bestimmt nicht. Danke für eure Ehrlichkeit. Marion, darf ich dich bitten, uns mal den Text zu lesen, wie er von Abraham in der Bibel berichtet wird.
Ja, und ich lese uns 1. Mose 12, die Verse 1 bis 9 nach der Übertragung der Volksbibel. Die Volksbibel ist eine moderne, radikale Übertragung des Alten und Neuen Testaments in die deutsche Jugendsprache und den heutigen Straßenslang. Irgendwann meinte Gott mal zu Abraham: Hey du, lass mal das Land hinter dir, in dem du jetzt wohnst. Zieh bei deinen Eltern aus und verabschiede dich auch von deinen Freunden. Ich will dich woanders hinführen, in ein neues Land. Ich habe da was Großes mit dir vor. Mein Plan ist, aus deiner Familie eine richtige Nation zu machen, ein ganz eigenes Volk. Ich will ganz krass bei dir sein. Ich bin auf deiner Seite. Alle werden später mal deinen Namen kennen. Und du sollst vielen Leuten helfen und für sie eine totale Ermutigung sein. Und alle Leute, die auf deiner Seite sind und dir Gutes wünschen, für die werde ich auch sein und ihnen helfen. Aber die Leute, die gegen dich sind, gegen die bin ich auch. Alle Nationen auf der Erde, die gut zu dir sind und sich korrekt verhalten, denen wird es richtig gut gehen. Abraham zog dann los. Er machte das, weil Gott es ihm gesagt hatte. Lot ging mit ihm mit. Abraham war 75 Jahre alt, als er diesen Umzug organisierte. Dazu packte er seine Frau mit ein, die Sarai. Wie gesagt, war Lot, der ja sein Sohn, der Sohn seines Bruders war, auch mit am Start. Ihre ganzen Klamotten, die sie bis dahin zusammengekauft hatten, waren ebenfalls im Gepäck. Dazu die Leute, die sie in Haran für den Betrieb eingestellt hatten. Sie starteten also Richtung Kanaan. Als sie dort ankamen, zogen sie einmal quer durch das Land, bis sie an den Ort Sichem waren, wo dieser besondere Baum stand, den man die Eiche von Moren nannte. Zu der Zeit wohnte dort der Familienstamm der Kanaaniter. Plötzlich hatte Abraham ein Treffen mit Gott. Der kam bei ihm an und sagte: Hey du, deiner Familie will ich dieses Land schenken. Abraham war voll happy. Darum baute er gleich so einen Spezialtisch für Gott aus Steinen, ein Altar, weil er ihn da getroffen hatte. Er machte sich dann auf die Socken und ging dann weiter auf das Gebirge zu, das östlich von Bethel lag. Dort stellte er sein Zelt auf, und zwar genau zwischen Bethel, was im Westen lag, und Ai, was im Osten lag. An der Stelle baute er dann auch wieder so einen Steintisch, um mit Gott zu quatschen und zu ihm zu beten. Schließlich packte er seine Klamotten wieder zusammen und zog weiter, immer in Richtung Süden.
Dankeschön, Marion. Wer von uns hätte, ich muss diese Frage nochmal stellen, wer von uns hätte so wie Abraham reagiert? Wir hätten doch jede Menge Einwände und Fragen und Abers gehabt. Und hier steht einfach ein schlichter Satz. Abraham glaubte Gott und machte sich auf den Weg. Abraham glaubte Gott und machte sich auf den Weg. Ich finde das unglaublich, dass Abraham einfach geht. Denn wir hätten doch jede Menge Fragen gehabt. Fragen, wer ist denn dieser fremde Gott eigentlich? Rational spricht alles dagegen, die Heimat zu verlassen. Rational spricht alles dagegen, dass ich ein großes Volk werde, weil Sarai konnte keine Kinder mehr kriegen und ich und Abraham ist alt gewesen. Und außerdem, woher sollte Abraham wissen, dass Gott sein Versprechen einhält? Denn bis aus einem Ehepaar ein großes Volk wird, da vergehen Hunderte von Jahren. Hunderte, Tausende von Jahren. Also alles Fragen, Fragezeichen, die Abraham hätte haben können. Auch die Frage nach dem Land, in was für ein Land willst du mich führen? Da wohnen doch überall Leute. Auch als er seinen ersten Altar gebaut hat, da hat Gott gesagt, das Land gebe ich dir hier. Da wohnen zwar die Kananiter drin, aber das Land kriegst du. Wie das gehen sollte, wusste Abraham nicht. Trotzdem baut er einen Altar der Dankbarkeit. Kommen wir gleich noch drauf. Und Gott war eine große Unbekannte. Wir befinden uns ja erst einige Generationen nach dem Turmbau zu Babel. Also ganz am Anfang der Bibel, der Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Mose und die Geschichte des Volkes Israels, das sollte ja alles erst noch kommen. Es gab keine Tora, keine Bibel, keine christliche Literatur, keine Podcasts, keine Bibelstunden, keine Live-Übertragungen, kein Instagram, das gab es alles nicht. Woher sollte Abraham wissen, wer dieser Gott war? Abraham glaubte Gott und machte sich auf den Weg. Wahnsinn. Liebe Gemeinde, das ist nichts anderes als ein radikaler Aufbruch, der mit allem bricht, was in Abrahams Leben stattgefunden hat. Und dieser Aufbruch, der ist angetrieben von einem puren Gottvertrauen des Abrahams. Heute wissen wir ja viel mehr von Gott. Die Bibel, die wir haben, die ist überfüllt mit Zusagen und Versprechungen, die Gott uns gemacht hat. Jeder von uns kennt diese Zusagen und ist davon getröstet worden und hat Erfüllungen von Versprechungen erlebt, die Gott uns gegeben hat. Mit unserem heutigen Wissen müssten wir eigentlich Gott unterbrechen und sagen, Gott, alles klar, ich packe meine Sachen und gehe, alles andere klären wir später. Das müssten wir eigentlich heute machen. Aber so sind wir nicht. Wir sind oft Zweifler, wir sind oft Fragende und wir sind oft Nörgler. Sollte Gott gesagt haben, diese alte Frage, die poppt dann in uns auf. Sind die Versprechungen und die Verheißungen wirklich ernst gemeint? Gelten die wirklich für mein Leben? Das wäre doch klasse, wenn wir dieses kindliche Vertrauen wieder in unser Leben zurückbekommen könnten. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, so sagt der Hebräerbrief, haben wir gerade gehört, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Elias, du hast in deiner Hand eine Posaune, ist das richtig? Auf der hast du gerade gespielt. Hast du irgendeinen Zweifel, dass du in deiner Hand eine Posaune hältst? Null Zweifel, ne? Null Zweifel. Abraham waren die Zusagen Gottes ebenfalls eine Tatsache, auf die sich Abraham zu 100% verlassen hat. Und genauso sicher, wie du dir bist, dass du eine Posaune in der Hand hältst, genauso sicher war sich Abraham, dass Gott schon alles richtig macht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich kann zwar einen anderen nicht davon überzeugen, dass ich eine Posaune in der Hand halte, aber ich selber weiß ganz fest, ich habe eine Posaune vor mir, Elias. Kein Mensch in der Welt könnte dich da zum Zweifeln bringen. Und genauso ist das mit dem Glauben, den Abraham hatte. Abraham war sich ganz sicher, dass Gott seine Versprechen einhält, obwohl er weiß, dass er die Erfüllung nicht erleben wird. Obwohl alles, was Gott von ihm will, gegen den gesunden Menschenverstand spricht. Obwohl er seine Komfortzone verlassen muss. Abraham glaubte Gott und machte sich auf den Weg. Das ist wahrer Glaube, liebe Gemeinde. Ein Glaube, der Gott Freude bereitet und ein Glaube, der unser Leben unendlich reich macht. Und manchmal, da gibt es ja auch Phasen in unserem Glaubensleben, wo wir genauso einen Glauben haben. Ich kann mich da bei mir daran erinnern, dass es Phasen gegeben hat, wo ich diesen Glauben hatte. Und das waren tolle Phasen. Das war richtig wunderbar. Aber dann gibt es auch die Zeiten in unserem Leben, in denen wir zweifeln und Fragen stellen. Und in denen es uns einfach schwerfällt, kindlich zu glauben, sollte Gott gesagt haben. Eins dürfen wir wissen, egal wie stark oder wie fest oder wie schwach und zweifelnd mein Glaube ist, Gott ist immer für mich. Er ist immer an meiner Seite und da, wo wir vielleicht nur eine Fußspur sehen im Rückblick, da hat er uns getragen. Und der Glaube ist und bleibt ein Geschenk. Ich lese hier einen Vers aus Epheser 2, Vers 8, auch aus der Volksbibel. Da steht nämlich, wir haben es nämlich null verdient, dass wir aus dem Tod gerettet wurden. Da haben wir auch nichts Großartiges zu beigetragen. Das wurde nur möglich, weil wir angefangen habt, Jesus zu vertrauen. Und jetzt kommt's. Und selbst dieser Glaube ist ein Geschenk. Wir können das nicht machen. Wir wissen auch nicht, warum wir manchmal den Glauben haben und manchmal nicht. Aber wir dürfen Gott um diesen Glauben bitten, um diesen Glauben, den Abraham hatte. Der Glaube verbessert unsere Lebensqualität, weil wir nämlich dann auf den guten Hirten vertrauen, auf unseren himmlischen Vater. Dann werden wir gelassen, weil wir wissen, dass Gott auf unserer Seite ist. Denn eins ist ja auch klar, wir werden immer wieder in unserem Leben aus unserer Komfortzone gerissen. Bei dem Klettern haben wir das selber entschieden, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Aber es gibt eben auch Situationen, wo wir es nicht in der Hand haben. Entweder, weil wir es so entscheiden oder weil sich die Situationen in unserem Leben verändern, die wir nicht beeinflussen können. Ihr Schüler, es geht kein Weg daran vorbei, ihr dürft am Mittwoch wieder in die Schule. Das ist so. Und das ist auch manchmal ein Verlassen der Komfortzone. Eine neue Klasse, ein neues Schuljahr, eine neue Schule. Schaffe ich das? Kriege ich das hin? Wie kriege ich das hin? Das sind Unsicherheiten. Ich muss eine Abschlussarbeit schreiben. Ich starte meine Ausbildung. Ich gehe in einen neuen Lebensabschnitt, beruflich oder die Rente. Veränderungen, neue Herausforderungen in meiner persönlichen Umgebung. Vielleicht der Verlust eines lieben Menschen. Es gibt so viele Dinge, die uns aus der Komfortzone reißen, wo wir auf einmal dastehen und denken, boah, was passiert denn jetzt mit mir? Und dann wird mir auf einmal klar, das, was hier auf mich zukommt, das kann ich nicht einschätzen. Das konnte Abraham auch nicht. Das ist kein Frühjahrsputz. Da weiß ich nicht, wie das ausgehen wird und ob ich das überhaupt schaffe. Vielleicht spricht Gott schon seit einiger Zeit zu dir und will dich für eine bestimmte Aufgabe berufen. Geh fort aus deiner Komfortzone und du wehrst dich laufend dagegen. Begib dich auf dünnes Eis. Es wird sich viel ändern in deinem Leben. Du weißt nicht genau, was auf dich zukommt, aber pack deine Koffer und mach dich auf den Weg. Das ist das, was wir dann empfinden. Und manchmal kriegen wir dann Bauchschmerzen, dem einen schießt dann den Rücken in die Schulter, keine Ahnung wohin. Wir merken das teilweise auch tatsächlich körperlich. Und dann ist von Glauben und Vertrauen keine Spur. Dabei ist es so einfach. Dabei ist es so einfach. Abraham glaubte Gott und machte sich auf den Weg. Lasst uns die Posaune in die Hand nehmen und sagen, ja, ich glaube so fest daran, dass Gott seine Versprechungen in meinem Leben einhält, wie ich meine Posaune hier in der Hand halte. So fest darf unser Glaube sein. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So hat es der Mann im Tempel formuliert. Dieser Text möchte uns Mut machen, neu um diesen Glauben zu bitten. Denn der gleiche Gott, das müssen wir uns mal vor Augen führen, der gleiche Gott, der Abraham das Versprechen gegeben hat, der bei Isaak war, der bei Jakob war, der das Volk Israel hat entstehen lassen, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, über die Jahrtausende begleitet hat, bis auf den heutigen Tag. Dieser Gott, der diese Welt erschaffen hat, dieser Gott ist auf deiner Seite. Dieser Gott ist auf meiner Seite. Kein Hayopai, keine Nullnummer, sondern dieser Gott, der will dich und mich auf meinem Leben, in meinem Leben begleiten, wenn ich meine Komfortzone verlasse, wenn du deine Komfortzone verlässt. Abraham glaubte das und machte sich auf den Weg. Und weil Abraham diesen Glauben hatte, hat er angefangen, diese Steintische, diese Altäre zu bauen und hat Gott gedankt. In unserem Text lesen wir das zweimal. In unserem Text hat Abraham auf seinem Weg ins Ungewisse zwei Altäre gebaut und hat Gott gelobt und gedankt. Das will ich von Abraham lernen. Gerade dann, wenn ich vielleicht keine Ahnung habe, wo mein Weg hingeht, einen Altar zu bauen und Gott dafür zu danken, dass er mich begleitet und dass er seine Versprechen einhält. Wir haben allen Grund dazu. Liebe Gemeinde, Abraham glaubte Gott und machte sich auf den Weg. Und was mache ich? Was machst du? Was machen wir? Wäre schön, wenn wir die Antwort in dem nächsten Lied geben können, was wir jetzt gleich singen wollen. Vertraut den neuen Wegen. Lasst uns gemeinsam singen. Wir teilen in unserer Gemeinde Freud und Leid. Es verstarb und wurde in der vergangenen Woche kirchlich bestattet Günther Dielmann aus der Straße am Hang im Alter von 81 Jahren. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir beten. Vater im Himmel, du bist bei uns im Leben und im Sterben. Du rufst uns ins Dasein und du rufst uns in den Tod. Wir bitten dich für Günther Dielmann, sei du ihm gnädig. Begleite seine Angehörigen in ihrer Trauer. Gib und stärke ihnen und uns die Hoffnung durch dein lebendiges Wort, dass der Tod die, die dir vertrauen, der Durchgang ist zum Leben mit dir. Vater im Himmel, überwinde unsere Angst vor dem Leben und unsere Angst vor dem Sterben. Schenke uns dein Licht, damit die Finsternis des Todes uns nicht gefangen hält. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir dafür, dass du da warst, dass du immer noch da bist, dass du zu uns redest. Wir danken dir dafür, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir an dich glauben dürfen. Herr, wir bitten dich, gib uns den Glauben eines Abrahams, der das für wahr hält, was du versprochen hast. Den Glauben des Abrahams, der darauf baut und vertraut, dass du uns begleitest, wenn wir unsere Komfortzone verlassen müssen, wenn wir in uns unbekannte Land gehen. Danke, dass du dann an unserer Seite bist und dass du uns nicht verlassen wirst. Wir bitten dich für alle, die das bis jetzt gerade besonders in ihrem Leben erfahren und durchleben müssen. Steh du ihnen bei, stärke, tröste sie und gib ihnen deine Kraft und deinen Glauben. Wir bitten dich für die Schüler und Schülerinnen, für die Lehrer und Lehrerinnen, für den Start des neuen Schuljahrs. Sei du bei allen, die jetzt wieder neu in die Schule gehen, und segne sie und gib ihnen Kraft zu lernen und zu bestehen. Wir bitten dich für die Kriege in dieser Welt, für die Verantwortlichen in dieser Welt, in unserem Land. Gib ihnen Weisheit und Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Herr, wir bitten dich, baue du dein Reich in dieser Welt, dein Reich der Liebe, der Gnade und der Barmherzigkeit. Und lass uns in diesem Reich aktiv sein. Lass uns in diesem Reich Vorbilder sein und Träger deiner Botschaft. Danke für diesen Gottesdienst und danke, dass du bei uns bist. Amen. Ich lade herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10.15 Uhr hier in der Kirche in Neunkirchen. Und zwar mit Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahrgänge 1966 und 1976 feiern wir Jubiläumskonfirmation. Die Predigt hält Pfarrer Dr. Elka und musikalische Gestaltung übernimmt der Posaunenchor Salchendorf und Sebastian Strunk. Und am Samstag, den 12. September, da findet der Konfettitag statt. Mit einer Rallye in Zeppenfeld. Es gibt 7 Stationen, an denen es jeweils um eines der Ich-Bin-Worte Jesu geht. Veranstalter sind die Konfettikirche und Freunde und die Teilnahme ist natürlich kostenlos und alle sind herzlich eingeladen mitzumachen. Los geht es ab 11 Uhr, Samstag, den 12. September. Also gestern in 2 Wochen. Und heute in 2 Wochen, am 13. September, lädt die Kirchengemeinde Burbach, Niederdresseldorf und Neunkirchen zu einem gemeinsamen Open Air Tauffest ein. Da werden mehr als 10 Menschen, Kinder, Erwachsene, ich glaube 15 sogar, werden dort getauft in der Hellerstraße in Walbach auf dem Gelände des Heimatvereins, also eine Open-Air-Taufe. Wer das miterleben möchte, ist da ganz herzlich zu eingeladen. Und wir Neunkirchener, wir freuen uns, zum ersten Mal dabei zu sein, denn das machen die Burbacher schon seit einigen Jahren. Und wer mag, kann seine eigene Sitzgelegenheit mitbringen. Wir wollen jetzt gemeinsam das Vaterunser singen und dazu aufstehen. Und jetzt geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht und haltet Ausschau nach der Liebe Gottes in eurem Leben. Geht mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und sei dir gnädig. Der Herr blicke dich freundlich an und gehe mit dir. Der Herr bleibe bei dir und sei in deinem Leben dein Segen. Amen. Wir bleiben stehen und singen noch gemeinsam das letzte Lied. Wir nehmen nochmal Platz und freuen uns an einem Stück von Posaunenchor. Ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr diesen Gottesdienst mitgestaltet habt und uns gedient habt. Es war eine große Freude und Wohltat. Danke dafür. Und Ihnen allen wünsche ich einen wunderschönen Sonntag, eine gute Woche. Passen Sie auf, dass Sie gleich nicht weggeweht werden, wenn Sie aus der Kirche kommen. Ich glaube, die Sturmböen sollen etwas zugenommen haben. Einen schönen Sonntag noch. Aber wir trinken erst noch eine Tasse Kaffee miteinander. Genau.